Ja, guten Morgen zusammen. Darf ich einen guten Morgen hören?
Morgen.
Jawohl. Es ist immer wieder eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Was bringt uns hier an einem Sonntagmorgen zusammen? Worauf legen wir Wert? Was ist das Alleinstellungsmerkmal, das uns auszeichnet? Und um das mal ein bisschen anders aufzuziehen, jeder, der sein eigenes Geschäft aufbauen möchte, der sagt, ich möchte ein Produkt an den Menschen bringen, der wird sich diese Frage stellen: Warum wird denn jetzt ein Kunde zu mir kommen wollen? Was wird mich im Gegensatz zu anderen Geschäften abheben, so dass ich mit der Konkurrenz mithalten kann und dass ich nicht nach einem Jahr oder 2 Jahren von der Bildfläche verschwinde? Und es ist genau diese Idee die wir im Marketing wiederfinden, die wir auch in Gemeinden immer wiederfinden. Was müssen wir tun, um die Menschen zu gewinnen, um irgendwie besonders dazustehen, um nicht irrelevant zu werden? Und was man dann findet, ist, dass man an der Art und Weise, wie man predigt, ändert. Man ändert die Programme, man ändert die Begriffe, die man nutzt, man ändert das Design von mir aus, alles Mögliche, um nicht dahin zu kommen, dass man irrelevant ist. Die interessante Beobachtung ist allerdings, je mehr man da sich verleiten lässt, desto unauffälliger wird man und desto schwammiger wird die Botschaft. Und desto mehr gibt es, die was Ähnliches anbieten. Denn wer redet nicht von Friede und Freude und von Gerechtigkeit? So viele Optionen. Und so sieht man sich in einem Kampf, wo man mit dem Zeitgeist zu kämpfen hat und ständig sich überlegt, wie schaffe ich es relevant zu bleiben? Und es ist interessant, dass gerade in der letzten Woche ich von mehreren Institutionen und Verlagen gehört habe, die gesagt haben, unsere Umsätze gehen zurück, wir wissen nicht, was wir machen müssen. Eine Hochschule, die sagt, unsere Schüler gehen weg, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Immer in dem Versuch gewesen, relevant zu sein. Und der eine, der Verlagschef von SCM, sagt sogar, wir haben Christus zum Zentrum, aber wir akzeptieren, dass es viele Wege zu ihm hingibt. Warum wunderst du dich, dass die Leute weg sind? Und genau das ist der Grund, wo wir heute Morgen uns die Gedanken machen müssen: Was ist denn unsere Botschaft? Warum stehen wir hier als Ecksteingemeinde und sagen, wir verkündigen etwas, was die Welt nicht bieten kann? Warum kommt Sonntag für Sonntag, kommen wir hier zusammen und wo ist die Basis dessen, was wir glauben? Und genau das möchte ich heute mit euch anschauen. Wir werden nämlich in der Predigt von Paulus selbst 4 Merkmale seiner Botschaft lesen, nämlich der Botschaft des Heils. Und dazu dürft ihr mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 13. Und wir lesen ab Vers 13 bis Vers 41. Und für all jene, die aufmerksam aufgepasst haben und gesehen haben, dass im Newsletter eine andere Passage stand, dann hängt das damit zusammen, dass ich anfing, meine Predigt zu schreiben und dachte, ich darf euch nicht 1,5 Stunden hier bepredigen. Dürfte ich? Okay, ich dachte, ich mach's ein bisschen knapper. Wir nehmen die Passage in 2 Predigten durch. Also wir werden heute nur bis 41 machen. Und so der Herr will, nächste Woche den Abschnitt bis Vers 52. Nun lasst uns den Text lesen. Apostelgeschichte 13, Vers 13 bis 41. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten: Ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus, und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben, für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter, bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandale an den Füßen zu lösen. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die ihr unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieser Rettung gesandt, denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren, von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen, heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sieht. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Seht nun zu, dass nicht eintrifft, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch auch jemand erzählt. Nun, um uns nochmal kurz vor Augen zu führen, wo wir jetzt in der Apostelgeschichte sind. Dann sind wir hier unterwegs mit Paulus und Barnabas, wie sie sich das erste Mal auf ihre Missionsreise begeben. Ihr erinnert euch in Kapitel 13, dass Paulus und Barnabas von der Gemeinde ausgesondert wurden und ausgesendet wurden, um diesen Dienst auszuführen. Und im letzten Mal haben wir dann miteinander gesehen, wie sie die erste Station Zypern erreicht haben und dort evangelisiert haben und diesen Obersten mit Namen Sergius Paulus und den Widerstand von dem Zauberer erlebten und dieser sich bekehrte. Nun haben sie ihre Mission sozusagen in Zypern abgeschlossen und sind jetzt wieder unterwegs. Sie nehmen das Schiff und gehen nördlich nach Perge in Pamphylien, so heißt es hier. In Vers 13, als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos, Paphos ist die Stadt in Zypern, von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Nun, Lukas geht hier gar nicht groß auf Perge in Pamphylien drauf ein. Wir sehen nicht, was hier passiert ist. Wir sehen nicht, mit wem Paulus und Barnabas gesprochen haben, wie einflussreich der Dienst hier war. Das einzige Detail, das Lukas uns hier mitgibt, ist, dass Johannes Markus, der Begleiter, der Cousin von Barnabas, der sie von Anfang an auf der Missionsreise mitbegleitet hat, sich hier entscheidet, in Perge in Pamphylien wieder zurück nach Hause zu gehen. Warum, lässt uns der Text hier offen. Hier steht nichts davon. Wir sehen aber später, und das werden wir behandeln, wenn wir dahin kommen, dass genau dieser Umstand, dass Johannes Markus sich hier von Paulus und Barnabas trennt, in Apostelgeschichte 15 zu einem Streitpunkt zwischen Paulus und Barnabas wird. Momentan wissen wir aber nicht, was hier los ist. Wir wissen aber, dass Markus nicht ein auserwählter Missionar ausgesondert für seinen Dienst war, wie Paulus und Barnabas, sondern vielmehr die beiden begleitet hat als ein Gehilfe, als ein Diener. Und aus irgendeinem Grund entscheidet er sich jetzt, jetzt reicht's. Ich gehe zurück dorthin, wo ich herkomme, wo meine Mutter wohnt, wo ich die Gemeinde kenne, Jerusalem, die Stadt, wo er aufgewachsen war. So lesen wir dann weiter nach diesem kleinen Vermerk, dass Johannes Markus sie verlassen hat, in Vers 14, was als nächstes dann sich zuträgt. In Vers 14, sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Also, Paulus und Barnabas machen sich weiter auf den Weg und sie kommen nach Antiochia. Nun ist ganz wichtig, den Begriff und die Ortschaft Antiochia hatten wir schon einmal gehört, aber die Bibel spricht von zwei verschiedenen Antiochias. Okay? Also wir hatten Antiochia, die Gemeinde in Syrien, die Gemeinde, wo die Christen das erste Mal Christen genannt wurden, die Gemeinde, wo Barnabas kam und gesehen hat, wie das Werk Gottes voranging und die Gemeinde dort weiter gelehrt hat, unterstützt hat, dort auch Paulus hinzugesucht hat. Und diese Gemeinde wurde quasi Missionsbasis für die beiden. Das ist aber in Syrien. Und jetzt sind wir hier in Antiochia in Pisidien, eine Stadt in der heutigen südlichen Türkei. Und diese Stadt ist eine sehr wichtige Stadt, eine militärisch-strategischer Punkt und auch ein verwalterisch wichtiger Punkt für den gesamten südlichen Bereich von Galatien. Wenn euch Galatien selber nicht viel sagt, dann erinnert ihr euch zumindest an einen Brief, den Paulus schrieb, an die Galater. Das heißt also genau diese Region, die gemeint war. Und so kommen jetzt Paulus und Barnabas an diesen Ort, Antiochia in Pisidien. Und der Dienst, den sie dort machen, fängt ganz unspektakulär an. Also sie stellen sich hier nicht auf den Marktplatz und rufen einfach mal die Botschaft raus, sondern was tun sie? Wir lesen weiter in Vers 14. Sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Also Paulus und Barnabas gehen jetzt den Weg aller Juden, wie sie Sabbat für Sabbat in die Synagoge gehen, gesellen sich zu denen und setzen sich dort in den Gottesdienst quasi der Juden. Und Lukas beschreibt dann, was in dieser Synagoge vor sich ging. In Vers 15, aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten, ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. So, und jetzt muss man hier ein bisschen verstehen, wie der Gottesdienst in einer Synagoge aufgebaut war. Denn für uns klingt das ziemlich komisch, wenn jetzt jemand einfach, wenn wir Gäste hier haben und wir sagen nach dem ersten Teil des Gottesdienstes, hey du, komm mal nach vorne und sag uns mal was. In der Synagoge war der Aufbau ein bisschen anders. Wir hatten einen ganz klaren, geregelten Ablauf, wie der Gottesdienst vor sich ging. Da wurden gewisse Gebete rezitiert und es war auch immer dieses Schma, wie wir das kennen, wie ihr es vielleicht auch schon mal gehört habt, Schma Israel aus 5. Mose 6, Vers 4, auf Deutsch, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Wichtiger Spruch, wichtiger Vers, den wir in Israel immer und immer wieder hören und viele Juden sterben bis heute mit diesem Bekenntnis auf den Lippen. Schma Israel. Und das ist ein großer Punkt auch gewesen in der Synagoge. Das wurde jeden Sabbat, wurde das rezitiert. Und nachdem diese Lesungen, diese Gebete gesprochen wurden, gab es eine Lesung. Sowohl aus dem Gesetz als auch aus dem Propheten. Und genau das ist das, was wir hier in der Apostelgeschichte gesehen haben, richtig? Nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten. Es waren gewisse Abschnitte, die haben sich auch fortlaufend durch diese Lesungen durchbewegt. Und dann gab es danach eine Predigt oder einen Vortrag. Und diese Predigt war von verschiedenen Leuten vorgetragen. Das war nicht unbedingt eine Aufgabe, die man den Vorstehern der Synagoge vorgesehen hat, sondern die man jedem namhaften Mitglied, jedem namhaften Gast sogar gerne überließ. Und genau das sehen wir hier. Wir sehen, Paulus und Barnabas sind in der Stadt. Vielleicht hatten sie schon einen gewissen Ruf, wenn man gehört hat, was in Zypern sich ereignet hatte. Sie sahen auch aus wie Juden. Es gab keinen Grund, ihnen nicht die Plattform zu bieten und zu sagen, wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es doch. Wenn ihr möchtet, dann übernehmt doch diesen Teil. Und jetzt achtet mal darauf, wie die Vorsteher mit Paulus und Barnabas sprechen. Sie sagen, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt. Andere Übersetzungen sprechen hier von Ermutigung. Und es ist nun die Frage, was ist jetzt hiermit gemeint? Was haben die Juden erwartet? Haben die erwartet, Paulus und Barnabas, jetzt macht uns so richtig fertig. Ermahnt uns mal so richtig, nimmt uns so richtig in die Mangel. Oder war das mehr so ein Ermutigen nach dem Motto, ich muss mal wieder, meine Gefühle müssen mal wieder in die Höhe schwingen und kitzelt unser Ego mal so richtig, tut, was ihr könnt, damit wir uns wieder gut fühlen. Und da müssen wir kurz drauf eingehen, denn Ermutigung und Ermahnung sind Begriffe, mit dem dieser griechische Begriff gerne wiedergegeben wird, und beide Begriffe sind auch richtig, aber sie greifen etwas kurz. Im Griechischen ist hier der Begriff Parakaleo benutzt. Und Parakaleo bedeutet, Para ist immer daneben stehen, rufen, und Kaleo heißt rufen. Also es ist so ein daneben rufen. Und ein Bild, wie ihr euch das gut vorstellen könnt, ist, wenn ihr euch einen Trainer vorstellt, der am Spielfeldrand steht. Der steht neben seinen Spielern, sozusagen. Der sieht seine Spieler und der adressiert seine Spieler, je nach Situation. Und dieses Adressieren mag sehr unterschiedlich sein. Es mag ein Ermutigen sein, so nach dem Motto, mach weiter, du schaffst das. Das Spiel ist gleich vorbei, du schaffst das. Okay, also dieses Aufbauen. Oder es kann auch ein Ermahnen sein, nach dem Motto, pass auf, da ist jemand hinter dir. Pass auf, spiel im Team, sei dabei. Oder es kann sogar eine Warnung sein, Achtung, falsches Tor. Okay, also sehr, sehr ausgewogen, sehr unterschiedlich kann dieser Ausruf sein. Und so müssen wir uns auch dieses Wort, das hier benutzt wird, für Wort der Ermahnung, Wort der Ermutigung verstanden werden. Und das ist ein Auftrag, den wir als Gemeinde bis heute verfolgen. Paulus gibt es sogar dass ein Ältester muss in der Lage sein, genau diese Art von Ermahnung zu tun. In Titus 1, Vers 9, der mit dem Wort ermahnt, mit der gesunden Lehre ermahnen kann und auch die Widersprechenden überführen kann. Und auch die Gemeinde selbst, jeder Einzelne hat diese Aufgabe, jeden Einzelnen dort quasi zuzurufen, was er braucht. Und das ist auch der Bestandteil dieser Predigt, die wir bei Paulus sehen. Wenn wir jetzt Paulus mal beobachten, der steht hier also am Spielfeldrand der Juden. Der guckt sie sich an. Und was sieht er? Och, die sind ganz gut unterwegs, den kriegen wir noch ein bisschen, die müssen wir nur noch ein bisschen aufputschen und dann läuft das schon. Was er sieht, ist ein fehlendes Evangelium. Vieles, was sie richtig sehen, aber ganz vieles, was sie nicht richtig sehen. Und deshalb packt er jetzt die Gelegenheit am Schopf und tut genau das. Er spricht das Wort der Ermahnung und er sagt ihnen zuerst einmal, das erste Merkmal dieser Botschaft, dass das auch im Alten Testament vorausgesagt ist. Es ist vorhergesagt im Alten Testament. Und jetzt sehen wir diesen Moment in Vers 16, wo Paulus aufsteht. Wir sehen das in Vers 16. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach, Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Also er spricht sie jetzt ganz direkt an. Männer von Israel, ihr, die ihr hier seid, ihr seid gemeint. Und er spricht zum einen die Männer von Israel an, also diejenigen, die Juden waren, die aus Israel ausgereist sind, die sich über das ganze Gebiet verteilt hatten, über das ganze römische Reich. Aber er spricht auch die an, die Gott fürchten. Seht ihr das? Männer von Israel und die, die ihr Gott fürchten. Und hiermit sind Heiden gemeint. Heiden, die nicht den Juden zugerechnet werden. Heiden, die sogar von den Juden verachtet wurden. Die Juden wollten nichts mit denen zu tun haben. Die haben gesagt, ihr könnt draußen vor der Synagoge stehen. Und so müssen wir das vorstellen. Paulus steht in der Synagoge vor sich, all die Juden, die schönen, ach so heiligen Männer, und draußen all die, die den Gott Israels mit anbeten, die das Wort Gottes schätzen, die aber nicht zu den Juden gehören. Und jetzt spricht Paulus sie an, indem er ihnen einen Ausflug durch das Alte Testament bietet. Durch die Schriften, die sie selbst Sabbat für Sabbat gelesen haben und die sie selbst für wahr halten. Und wir sehen jetzt in Vers 17, wie er das aufzieht. Der Gott dieses Volkes erwählte unsere Väter. Vers 17, der Gott dieses Volkes, also des Volkes Israel, erwählte unsere Väter. Und wo er sich hier drauf bezieht, ist 1. Mose 12, wo Gott das erste Mal Abraham beruft. Und er ihm dort verspricht, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird und dass er ihn segnen wird. Und er verspricht ihm an dieser Stelle sogar, dass aus seiner Nation heraus die ganze Welt gesegnet werden wird. Und dieses Versprechen, das Gott dem Abraham in 1. Mose 12 gibt, das zieht sich fort, fortwährend von weitergeleitet an Isaak und dann auch an Jakob und dann seine 12 Söhne. All das ist der Grundstein der Identität Israels, die mit Abraham ihren Anfang nahm. Nun, Gott hat Abraham selbst aber auch schon erwähnt, dass sein Volk für viele Jahre in der Gefangenschaft sein würde. Und genau dazu kommt es in Vers 17. Und er erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten und mit erhobenen Arm führte er sie von dort heraus. Also hier ist wieder ein weiterer wichtiger Grundstein der Identität Israels. Nämlich der, dass das Volk in Ägypten, in der Fremdlingschaft, wie Paulus es hier benennt, zu einer nie dagewesenen Größe heranwuchs und sich gewissermaßen die Verheißungen, die er Abraham gab, auch anfingen zu erfüllen und wie dann Gott selbst eingriff und sie errettete aus Ägypten. Und es ist bis heute so, wenn ich sage, das ist ein Grundstein der Identität Israels, dass es bis heute ein ganz wichtiger Punkt ist, an den Israel sich Jahr für Jahr erinnert, wenn sie das Passa feiern. Gott selbst hat sie aus der Sklaverei errettet. Paulus geht direkt weiter, Vers 18. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in die Wüste. Hier hast du die Zusammenfassung von 2., 3., 4., 5. Buch Mose. Ganz einfach. 40 Jahre ertrug er sie in der Wüste. Und wenn du nächstes Mal mit den Gesetzen in 3. Mose kämpfst, dann denk daran, wie Paulus das Ganze zusammengefasst hat. 40 Jahre ertrug er sie. Vers 19. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Wichtiges, kleines Detail, das Paulus hier einwirft. Aber es ist interessant, dass Gott da immer wieder Bezug drauf nimmt und die 7 Nationen beim Namen nennt, die er aus dem Land verdrängt hat. Das sind die Kanaaniter, die Hethiter, die Heviter, die Perisiter, die Girgasiter, die Amoriter und die Jebusiter. 7 Nationen, die weichen mussten, um dem Volk das Land zu geben. Dann sehen wir in Vers 20, wie er weiterfährt und sagt etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir schon in wenigen Sätzen das Ganze, die ersten 5 Bücher Mose abgedeckt. Wir haben sogar das Buch Josua abgedeckt. Und jetzt ist er schon im Buch Richter und Samuel, wo er immer wieder deutlich gemacht hat, Gott versorgt sein Volk. Und das, was er mit Abraham angefangen hat, zieht er durch, bis durch die Zeit der Richter und bis hin zu Samuel. Er hat sie erwählt, er hat sie aus der Gefangenschaft geführt, er hat sie in ihr Land geführt und er gibt ihnen dann noch ständig Richter, die dafür sorgen, dass das Volk Israel erhalten bleibt, dass es gerettet wird von den Nationen, die sie ständig wieder bedrängen. Doch genau jetzt ist der Punkt, wo sich das Blatt kehrt, in Vers 21. Von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Bis jetzt, bis zu diesem Punkt, hatte Paulus immer wieder das Werk Gottes betont, was Gott alles getan hat, um Israel an den Punkt zu bringen, wo sie waren. Und jetzt dreht sich das Blatt. Jetzt ist es das Volk, das sagt, wir begehren einen König. Wir wollen einen König, genauso wie die Nationen um uns her. Wir wollen genauso aussehen wie die Leute um uns herum. Doch den König, den Gott ihnen gab, den verwarf er und er suchte sich einen Mann. Und so lesen wir weiter in Vers 22. Nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Hier wieder die Linie Gottes, wie er von Abraham bis hin zu David seine Verheißung treu verfolgt hat. Und wir können uns förmlich vorstellen, wie die Juden hier vor Paulus sitzen und nicken. Und sagen, ja, genau so ist es. Ja, Abraham, ja, David, unsere Väter, alte Geschichte, gar kein Problem. Und man könnte fast sagen, Paulus, jetzt mach doch einfach Schluss. Jetzt lass die Sache dabei stehen, dann trink einen Kaffee mit denen und dann bist du gut Freund mit allen. Aber dabei kann er es nicht sein lassen. Und wir sehen, wie er jetzt weitermacht in Vers 23. Aus dessen Nachkommenschaft, er spricht von David, Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Jetzt wird er ganz konkret. Jesus Christus, der Retter, der aus der Linie Davids nach der Verheißung kam, das ist die Botschaft des Christentums. Und das ist der Kern auch unseres Glaubens heute. Und das ist die unverhandelbare Tatsache, die Paulus auf den Punkt bringen musste. Und diese Tatsache ist auch nichts Willkürliches, ist auch nichts einfach aus dem Nichts hervorgezaubert, nicht irgendwie eine Fabel, die erfunden wurde, sondern was Paulus hier deutlich macht, das ist völlig normal und völlig logisch und völlig dementsprechend, was das Alte Testament schon bis heute bewirkt hat. Und so geht Paulus jetzt, nachdem er David und nachdem er diese Pointe gemacht hat und gesagt hat, Jesus ist der Retter, der aus ihm kam, jetzt nochmal auf die jüngere Geschichte ein und beleuchtet Johannes den Täufer, der aufgetreten ist im Vers 24. Nachdem Johannes vor dessen Auftreten, also vor dem Auftreten von Jesus, vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Johannes hat genau darauf hingewiesen. Er forderte schon, bevor Jesus kam, das ganze Volk auf und sagte, ihr müsst umkehren. Und so wurde die Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt. Und hier ist genau der springende Punkt, dass diese Botschaft des Heils nichts Neues ist, sondern dem Alten Testament ganz entspricht. Und es gibt heute zu viele Stimmen, die versuchen zu sagen, oder die versuchen, den Gott des Alten Testamentes gegen den Gott des Neuen Testamentes auszuspielen. Man sagt dann, der Gott im Alten Testament war ein sehr zorniger, ein sehr eifersüchtiger Gott. Und dann gehst du ins Neue Testament, och, ist der liebevoll. Und dann spricht man sogar davon und sagt, man müsste das Alte vom Neuen Testament trennen. Man könnte die gar nicht miteinander verbinden. Und wenn man dann auch, was wir selber immer wieder erleben ist, wenn man dann mit Stellen aus dem Alten Testament jemanden konfrontiert oder versucht zu argumentieren, dann wird ganz schnell gesagt, ach, das steht ja im Alten Testament, das gilt uns nicht mehr. Als wenn es überhaupt gar keine Relevanz für uns Christen mehr hätte. Doch wir müssen für uns immer wieder vor Augen halten, wie Gott Jesus selbst das Alte Testament gesehen hat. Hat Jesus denn gesagt, das Alte Testament gilt nichts mehr? Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Oder anderenorts macht Paulus diesen wunderbaren Vergleich und sagt in Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Oder Römer 10, Vers 4, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also wir tun gut daran, das Alte Testament zu lesen und wir tun gut daran, das Alte Testament zu verstehen und wir tun gut daran festzuhalten, dass die Botschaft des Heils, die wir vertreten, nichts Neues ist. Sondern von Anfang an Gottes Plan war, der sich entfaltet hat. Und so ist auch diese Errettung durch Jesus nur eine Konsequenz, die ein Jude begreifen kann, wenn er das Alte Testament versteht. Das Evangelium ist nichts Neues, sondern die Krönung von Gottes Heilsplan. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Alte Testament wie ein Berg ist, dessen Gipfel in Nebel gehüllt ist. Du siehst, da ist ein Berg. Du siehst auch die Stoßrichtung, wo wohl der Gipfel ungefähr sein wird. Du siehst das Ganze und du kannst es nicht verneinen, aber erst durch das Evangelium lichtet sich der Nebel und die ganze Linie ist deutlich und sichtbar. Und so ist es mit Christus, dass das ganze Alte Testament Sinn ergibt und seine Erfüllung in ihm findet. Und das bringt Paulus hier auf den Punkt. Und nachdem er das deutlich gemacht hat, kommt er jetzt zum zweiten Merkmal seiner Botschaft. Zweitens, sie ist verwirklicht in Jesu Werk. Denn wir waren jetzt gerade bei Johannes dem Täufer. Und nachdem er die gesamte Geschichte Israels quasi im Eiltempo durchgegangen ist, verbringt er jetzt etwas mehr Zeit damit, das Werk Christi zu beweisen. Vers 25. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandale an die Füßen zu lösen. Also Johannes hat genau darauf hingewiesen, es kommt einer, der meine Größe weit übersteigt. Und jetzt müsst ihr euch aber mal vorstellen, dass Johannes der Täufer war nicht ein Nobody. Die Evangelien schreiben uns davon, dass er sehr populär war. Der hat Massen für sich bewegt. Die sind alle in die Wüste rausgezogen, um diesen schrägen Vogel anzuschauen. Und zu hören. Und so sehr, dass das Volk sich sogar gefragt hat, ist der wohl der Christus? Und Johannes musste dann immer deutlich machen, nein, der bin ich nicht. Es kommt einer nach mir und der ist noch so viel größer, noch so viel herrlicher, so sehr, dass ich überhaupt gar keinen Wert vor ihm habe. Das hat Johannes schon vermittelt. Und deshalb sagt Johannes dann selber in Johannes 3, Vers 30, als Jesus aufgetreten ist, sagt Johannes, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und er spricht hier nicht von Gewichtszunahme, sondern er spricht von Popularität. Er sagt, mein Dienst nimmt jetzt das Ende und sein Dienst geht jetzt los. Und spätestens jetzt sind die Zuhörer von Paulus in dieser Synagoge ziemlich unruhig auf ihren Sitzen. Mit der Rekapitulation der Geschichte haben sie noch übereingestimmt. Auch mit der Verheißung an David, das ist auch noch okay. Aber jetzt fängt Paulus an, auf dünnem Eis zu treten und zu polarisieren. Jetzt ist es nicht mehr so populär und er wird jetzt noch konkreter. Vers 26, ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieser Rettung gesandt. Das Wort der Rettung. Und hier ist der Begriff, der für Israel so geladen ist. Rettung. Hebräisch Jeschua, das findest du durchwegs durch das Alte Testament. Immer und immer wieder die Hoffnung eines jeden Juden. Rettung. Und jetzt steht Paulus hier, wir haben das Wort der Rettung. Denn wie deutlich wird es in den Propheten immer wieder darauf hingewiesen, wie deutlich die Erwartung auf einen Retter. Damals und auch heute. Und wir müssen verstehen, dass die Juden in ihrem Selbstverständnis immer den Eindruck hatten, dass sie ganz sicher unterwegs sind. Sie sind ja die Erwählten aus der Linie Abrahams, aus der Linie Davids, Nachkommen Davids. Sie sind ja die Gesegneten und Gott wird sie ja segnen. Und in ihrer Ignoranz, die sie hatten und in ihrem Stolz, haben sie jeglichen Aufruf zur Buße völlig verachtet. Und in ihrer Blindheit dachten sie dann, automatisch steht uns alles irgendwie zu. Und Paulus rüttelt hier an dem Selbstverständnis und sagt, wir haben das Wort der Rettung. Und das gründet sich in dieser einen Person, die aufgetreten ist. Und so zeigt er ihnen jetzt weiter, wie sie selbst als Juden mitgewirkt haben daran, dass Gott seine Schriften erfüllt. Ab Vers 27. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden. Ihr steht Sabbat für Sabbat da, ihr lest die Propheten und ihr selbst habt es miterfüllt, indem sie Gericht über ihn hielten. Vers 28, und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben war, ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Ist das nicht beeindruckend? Gott nutzt diejenigen, die Tag für Tag, Sabbat für Sabbat das Wort Gottes in den Händen halten. Die penibelst darauf bedacht waren, das Gesetz zu erfüllen. Die jeden verachtet haben, der sich dem nicht gestellt hat. Und Gott macht sie zu Instrumenten in ihrer Hand, dass sein Wort durch sie erfüllt war. Diese Menschen waren so verstockt, so verblendet, dass sie den natürlichen Sinn des Alten Testamentes nicht erkennen konnten. Denn sie haben Daniel gelesen, sie haben Jesaja gelesen, sie haben Zecharia gelesen und sie haben ihn nicht erkannt. Und was wir hier sehen, ist, dass ihre Religiosität und ihr Traditionalismus zu einem größeren Hinderungsgrund wurde, als die Sünde eines manchen Ehebrechers zum Glauben zu kommen. Und hier zeigt sich wieder die Gefahr. Hier zeigt sich auch eine Gefahr, die wir haben, vor der wir warnen. Es ist nicht getan mit Äußerlichkeiten. Es ist nicht getan damit, Sonntag für Sonntag in eine Gemeinde zu gehen, seine Bibel zu lesen, alles sich einigermaßen zurechtzupacken, dass man ganz gut dasteht. Damit ist es nicht getan. Und wir sehen bei den Obersten diese Verstocktheit, diese Verblendung, die sie zu einer schweren Sünde geführt hat. Gott aber darin seinen Plan verwirklicht. Denn Christus musste sterben. Nun, mit seinem Tod hat Paulus das Evangelium nur zur Hälfte verkündigt. Denn wäre Jesus nur gestorben, dann gäbe es keine frohe Botschaft. Und so führt Paulus jetzt an, ab Vers 30, Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren, von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Also hier belegt er mit historischen Belegen und auch mit Augenzeugenberichten zu sagen, Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Er ist wieder in den realen Städten, die ihr kennt, von denen ihr gehört habt, von Galiläa bis Jerusalem hindurch unterwegs gewesen. Er hat sich seinen Jüngern gezeigt. Jeder konnte ihn sehen, konnte feststellen, der ist wirklich hier. Man konnte ihn betasten. Seine Auferstehung ist real. Und so wird sich ein Jude aber trotzdem jetzt an diesem Punkt fragen, aber wie passt das denn mit dem Alten Testament zusammen? Dass der Gottesknecht leiden muss, habe ich ja verstanden aus Jesaja 53 oder ähnlichem. Aber dass er auferstehen muss. Und so hakt Paulus nach und erklärt jetzt in Vers 32, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist das Evangelium. Wir verkündigen euch die gute Botschaft, sagt er hier, dass Gott die Verheißung, die er euch schon vor Jahren, Jahrzehnten euren Vätern gegeben hat, heute den Kindern dieser Väter erfüllt hat. Und er zitiert jetzt Psalm 2, wo es heißt, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2 beschreibt dort die Erhöhung des Sohnes zum König. Und mit dieser Aussage, heute habe ich dich gezeugt, das ist nicht ein Begriff, der sagen würde, heute habe ich dich empfangen sozusagen, im geschlechtlichen Sinne, sondern eine Position, die ihm eingeräumt wird. Heute wirst du eingesetzt als Regent. Heute bist du König. Und das mag für einen manchen Juden noch nicht genug Beweis sein, dass Psalm 2 ein Beleg dafür ist, dass Jesus auferstehen musste. Aber wir sehen weiter in Vers 34, wie Paulus weiter argumentiert. Dass er aber ihn aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen. Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Das ist jetzt erst einmal eine Stelle aus Jesaja 55, Vers 3. Und vielleicht wird da manch einer von euch schon stutzig, was hat das jetzt damit zu tun? Und wir müssen verstehen, wie Jesaja in seinem Buch argumentiert. Jesaja schreibt in Jesaja 55 von einer Heilsbotschaft. Er schreibt davon, dass Israel wiederhergestellt wird. Und er verweist dort auf den ewigen Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Und er sagt es in einer Form, er wird diesen Bund, den er an David geschlossen hat, würde auch an David erfüllen. Aber hier ist das Problem, dass Paulus jetzt selber fragt in Vers 36. Wie kann Gott denn seine Verheißung an David erfüllen in Vers 36? Denn David freilich entschlief, der ist ja gestorben, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Vers 35, Entschuldigung, das habe ich gerade übersprungen, Vers 35, dort argumentiert er. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Also, wir haben Jesaja 55, der ewige Bund mit David, den er erfüllen möchte. Und dann in Vers 36 zitiert Paulus den Psalm 16. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Und dann eben diese, denn David freilich entschlief. der aber den Gott auferweckt hat, seht die Verwesung nicht. Und Psalm 16 ist so ein entscheidender Punkt, den selbst Petrus in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 zitiert. Die Stelle, wo David ganz deutlich ist, dass auch seine Hoffnung darin liegt, dass der Heilige, der kommen wird, nicht die Verwesung sieht. Also das Konzept der Auferstehung, dass Jesus Christus nicht nur sterben, sondern dass er auch auferstehen muss, zeigt sich durch das Alte Testament immer und immer wieder durch. Dadurch, dass Gott seinen Bund mit David an ihm selbst, an seinem Nachkommen ausführen wird und darin auch, dass es eine Person gibt, einen Nachkommen Davids, der die Verwesung nicht sieht. All das sind diese Beweise, die Paulus jetzt heranführt. Jesus musste sterben und er musste auferstehen. Und das ist dann später eine Betonung, die Paulus selbst macht in 1. Korinther 15 ab Vers 3. Ganz entscheidende Stelle, wo Paulus das Werk Christi zusammenfasst. 1. Korinther 15, Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er aufgeweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen ist. Paulus macht deutlich, dass Christus gestorben und auferstanden ist, ist die Essenz unserer Botschaft, die wir immer wieder betonen, auf die alles zurückkommt. Die ist das Zentrum des Christentums und es ist das Zentrum auch der Geschichte. Es ist dieser Zeitpunkt, wo das Alte Testament seinen Gipfelpunkt erreicht, wo der neue Bund eingesetzt wird, wo der Nachkomme Davids eingesetzt wird und wo die Hoffnung eines jeden Christen drin liegt. Und das ist die Basis alles dessen, was wir tun. Ob wir uns sonntags hier versammeln, ob wir rausgehen auf die Straße, wie wir unser Leben führen, hängt hieran fest. Und deshalb sagte Paulus auch an Timotheus, seinen Ziehsohn sozusagen, nachdem er ihn eingesetzt hat als Ältester in Ephesus, wo er gesagt hat, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und nicht nur Jesus Christus als Person, sondern halte ihn in Gedächtnis als den Gekreuzigten, denn darauf kommt es an. Und darin liegt auch unsere Identität und darin liegt unsere Botschaft und Hoffnung bis heute. Das Werk Christi. Das bringt uns nun zum nächsten Merkmal, Vergebung durch Glauben. Denn nachdem Paulus jetzt sehr viel erklärt hat und er hat sehr viele Passagen verwendet, die für uns selber manchmal schwer zu verstehen sind, bringt er jetzt das Ganze auf einen Punkt, quasi zu einem fulminanten Crescendo in Vers 38. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Vergebung der Sünden. Das ist die Lösung für das Problem. Das ist die Lösung für das Problem, für die selbst der Psalmist ausgerufen hat. Wer kann vor dir bestehen, wenn du Sünden anrechnest? Und ihr müsst euch vorstellen, ein Jude, der die ständige Beschäftigung mit dem Gesetz Gottes hat, der jede Regel kennt, der sich ständig damit befasst hat, der wird immer wieder feststellen, wie weit weg er von diesem Standard Gottes weg ist. Und der wird feststellen, wie sehr er Vergebung braucht. Aber das Gesetz hat ihnen die Lösung nicht gegeben. Es ist wie ein Spiegel, in den sie sich anschauen. Wenn du morgens früh aufwachst und dich in den Spiegel anschaust, dann kann dein Spiegel dir sagen, wie du aussiehst. Und er kann dir vielleicht auch sagen, du brauchst ein bisschen Hilfe. Aber er wird dir die Hilfe nicht geben. So ist das Gesetz Gottes, das Gesetz Mose. Eine Reflexion dessen, wer du wirklich bist. Aber es ist noch nicht die Lösung. Und das ist die Botschaft, die Paulus ihnen hier gibt. Errettung gibt es durch Jesus Christus allein. Und das genau ist dieser Kampf, den Paulus immer wieder kämpft. Wir werden dann selbst in der Apostelgeschichte sehen, in der Apostelgeschichte 15, der Kampf darum, dass die Errettung durch Christus allein ist, wo Menschen versucht haben, die jüdischen Gesetze den heidnischen Christen wieder aufzuerlegen. Oder das ist der Kampf, den Paulus später schreibt im Brief gegen, an die Galater immer und immer wieder deutlich zu machen, die Errettung, die Vergebung der Sünden ist durch Jesus Christus allein. Und es ist auch der Kampf, den Luther später gegen die katholische Kirche gekämpft hat, die bis heute an eine Errettung durch Glauben und Werke festhält. Und sein Ruf damals war so deutlich, Errettung kommt durch Jesus Christus allein. Und du musst dir das vorstellen, wie in einem Gerichtssaal, in dem du sitzt, mit Jesus Christus selbst als Richter vor dir. Und er schaut in das Gesetz und er sagt dir, du bist ein Lügner. Und er sagt dir, du bist ein Ehebrecher, selbst wenn du schon eine Frau mit Lust angeschaut hast. Und er wird dir sagen, du bist eifersüchtig. Und er wird dir sagen müssen, du bist ein Mörder. Und du sitzt in diesem Gericht Gottes und du siehst dich mit dem Gesetz konfrontiert. Und dann kommt die Lösung. Die Lösung in Jesus Christus. Und du darfst jetzt verstehen, was Paulus hier sagt ist, im Gericht Gottes gibt es keinen Freispruch. Im Gericht Gottes gibt es keine Begnadigung. Ach ja, Schwamm drüber, schon okay. Da gibt es nicht einfach nur Anklage fallen lassen. Sondern im Gericht Gottes wird der Schuldschein genommen, so wie er ist. In absoluter Ehrlichkeit, vom Gesetz Gottes untermalt. Und dieser Schuldschein wird vollständig bezahlt. Und dann auch für ein für alle Mal ausgelöscht. Und was du dann siehst, ist, was Paulus hier ausdrückt, mit Rechtfertigung. Du bist dadurch gerechtfertigt. Und in einer Art und Weise, wie das Gesetz Mose es nicht tun konnte. Darin, dass du nicht mehr länger als Angeklagter im Gericht sitzt, sondern dass du vor dem Gericht stehen kannst mit einem Brief in der Hand, der sagt, es ist vollkommen bezahlt und ich bin gerechtfertigt. Und Leute, das ist die Botschaft, die wir verkündigen und an der wir festhalten bis heute. Das ist die Sprache, die Paulus hier benutzt. Eine Sprache des Gerichts, die er im Römerbrief noch weiter detailliert ausführt. Und eine Sprache, die deutlich macht, was hier vor sich geht. Für diese Rechtfertigung, dass Christus deinen Schuldschein nimmt und ihn komplett bezahlt, braucht es nur eins. Glauben. Glauben an das Werk Christi. Glauben an ihn als den Erfüller des Alten Testaments. Glauben, dass er kam, starb und auferstand. Das ist die Botschaft, die die Welt hören muss. Und dazu müssen wir nicht schönreden. Dazu müssen wir nicht versuchen, Sünden kleinzureden. Im Gegenteil. Die volle Größe der Gnade Christi wird erst dann sichtbar, wenn die Größe der Sünde sichtbar ist. Vergebung der Sünden. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich kenne Jesus und ja, ich glaube an Jesus, dann muss ich dich heute Morgen fragen, bist du dir denn aber auch bewusst, dass du Vergebung von Christus brauchst? Dass er für deine Sünde bezahlen musste und dass dein größtes Problem deine eigene Sünde ist? In der Beziehung zu ihm. Es geht nicht um das, was andere dir antun. Es geht nicht darum, was du in deinem Leben erlebst, sondern es geht allein um deine Sünde. Die ist dein Problem und für die brauchst du eine Lösung. Und dafür haben wir eine klare Botschaft. Und so hat Paulus alles Notwendige gesagt, um das Evangelium deutlich zu unterbreiten. Aber er schiebt noch etwas hinterher. Und gibt ein viertes Merkmal, Verachtung bringt Gericht. Denn es gibt eine Kehrseite zur Medaille. Wie mit so vielen Dingen im Leben gibt es eine Kehrseite der Medaille. Und so ruft er aus in Vers 40, seht nun zu, dass nicht eintrifft, was in den Propheten gesagt ist. Und er zitiert Habakuk, seht ihr Verächter, wundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht zu glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Habakuk 1, Vers 5 ist hier die Stelle. Die Antwort, die Gott bekommt, nachdem Habakuk vor Gott fleht und sagt, Herr, wie lange noch? Wie lange kannst du es zulassen, dass so viel Ungerechtigkeit in diesem Land herrscht? Wie lange kannst du einfach nur da sitzen und nichts tun? Und er bekommt die Antwort von Gott, seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet, denn ich werde eingreifen. Und zwar in einer Art und Weise, wie ihr es nicht erwartet. Und es kam auch für Habakuk völlig unerwartet zu dem Zeitpunkt, Nämlich, dass Gott ganz klares Gericht sprechen wird. Und genau die Warnung spricht Paulus jetzt aus. Er sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Seine Botschaft wird nicht einfach verachtet. Die wird nicht einfach ignoriert, sondern sie bringt klare Konsequenzen. Und so macht er deutlich, wenn du sie verachtest, dann wirst du auch gerichtet werden. Und die Botschaft, die wir an die Welt haben, als Menschen, die an der Seitenlinie stehen und die das zurufen, ist eine Botschaft voller Gnade. Und eine Botschaft, die viel Freude, absoluten Frieden und Hoffnung verspricht. Doch diese Botschaft einfach zu verachten, ist nicht nur eine Option. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt keinen Graubereich. Es gibt auch keine Stimmenthaltung in Gottes Gericht, sondern es ist ganz deutlich, entweder glaubst du diesem Evangelium oder du glaubst es nicht. Und wenn du es nicht glaubst, dann wirst du gerichtet. Nun, es ist diese Botschaft, die Paulus hier bringt, die es in sich hat und die notwendig ist und die das Einzige ist, das die Welt wirklich braucht. Wenn wir uns überlegen, wie relevant wir sind, dann hängt das hier an dieser Botschaft fest. Dass Jesus Christus kommen musste, sterben musste und auferstehen musste, damit Menschen zum Heil kommen. Lasst uns nicht irgendwas davon wegnehmen, sondern festhalten an dieser einen klaren Botschaft, die er gegeben hat. Lass mich beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du ein Rettergott bist. Einer, der unsere Probleme ganz klar anspricht. Der uns ganz deutlich vor Augen führt, dass unser Problem nicht von außen kommt, sondern von innen. Dass unser Problem nicht Umstände oder Dinge sind, die andere auf uns einwirken, sondern unsere eigene Sünde, die uns schuldig spricht vor dir, o Herr. Herr, und ich danke dir auch dafür, dass du uns an diesem Punkt nicht lässt, sondern dass du in deiner Gnade und Liebe das Wort der Rettung so deutlich gesprochen hast. Dass du selbst gekommen bist, dass du dich selbst erniedrigt hast, dass du selbst gestorben bist, dass du alles auf dich genommen hast, damit wir eine reine Beziehung zu dir haben dürfen. Herr, und dass du auch ein Gott bist, der deine Versprechen hält. Dass du im Alten Testament schon anfingst, vor vielen tausend Jahren mit einem Mann namens Abraham zu sprechen und so deutlich den Plan zu entfalten, den wir heute in der Fülle genießen dürfen. O Herr, und ich bitte dich darum, bei all dem Druck, den wir ausgesetzt sind, bei all den Dingen, mit denen wir konfrontiert sind, dass du uns nahe bei dir hältst, dass wir diesen Befehl, den du selbst dem Timotheus ausgesprochen hast, dich im Gedächtnis zu halten als den Gerechtigen, als den Gekreuzigten, immer vor Augen zu halten. Herr, und auch wenn wir heute das Abendmahl einnehmen, dann bitten wir dich genau darum. Lass uns diese Botschaft nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern lass sie uns immer wieder vor Augen halten als unsere Identität, die uns zu dem macht, was wir sind, aufgrund von dem, was du getan hast. Amen.